Als ich ein Teenager war, wollte ich unbedingt eine Freundin haben. Es war mir ziemlich egal, was meine Eltern darüber dachten. Und ich war bereit, fast alles zu tun, um zu bekommen, was ich wollte. Rückblickend bin ich überhaupt nicht stolz auf mein Verhalten. Es gab ein Mädchen, Anna, das ich über eine Dating-App kennengelernt hatte. Sie war nicht besonders freundlich, aber ich machte mir nicht die Mühe, jemand anderen zu suchen. Ich wollte einfach sofort eine Freundin haben. Ich war 18 Jahre alt und lebte noch bei meinen Eltern, im selben Zimmer, in dem ich aufgewachsen war. Gegenüber von meinem Zimmer war ein leerer Raum, weil mein Bruder ausgezogen war und nicht vorhatte, zurückzukehren. Anna war ziemlich schroff in ihrer Art, aber ich fand das irgendwie cool und mutig. Sie hatte eine schwierige Familiensituation, was wahrscheinlich ihr Verhalten erklärte. Sie schaffte es, meine Eltern davon zu überzeugen, dass sie eine gute Person war, immer hilfsbereit. Doch eines Nachts änderte sich alles. Meine Eltern gehören zu den Menschen, die alles für meine Freunde tun würden. Eines Abends rief Anna an und sagte, ihre Eltern würden sie rauswerfen. Sie wollten sie nicht mehr und würden am nächsten Tag sogar all ihre Sachen zerstören. Ich glaubte ihr, also stimmten meine Eltern trotz eines schlechten Gefühls zu, dass sie in das alte Zimmer meines Bruders einziehen durfte. Heute wünschte ich, ich hätte auf ihre Bedenken gehört. Sie konnten normalerweise gut einschätzen, wenn etwas nicht stimmte, aber ich ignorierte sie. Wir fuhren los, um ihre Sachen abzuholen, und ich lernte ihre Mutter kennen. Sie wirkte ganz normal, aber ich hatte bereits entschieden, dass ich sie nicht mochte. Ich war so darauf fixiert, Anna bei mir zu haben, dass ich alle Warnzeichen übersah. Nachdem sie eingezogen war, begannen die Probleme ziemlich schnell. Ich wollte nicht zugeben, dass sie das Problem war. Ich war zu stur und wollte nur das Gute in ihr sehen, das, was sie mir am Anfang gezeigt hatte. Sie begann, meine Eltern zu beleidigen, hinterließ überall Unordnung im Haus und war schlichtweg faul. Schließlich trennten Anna und ich uns, und sie fing an, mich zu schikanieren. Das Haus fühlte sich mit ihr darin anders an. Die Nächte wurden länger, voller seltsamer Geräusche und Schatten, die sich wie von selbst zu bewegen schienen. Meine Eltern wurden immer besorgter, nicht nur wegen der ständigen Anspannung, sondern weil sich die ganze Atmosphäre verändert hatte. Sie begannen zu bereuen, sie aufgenommen zu haben, aber da war es schon zu spät. Annas Anwesenheit brachte eine dunkle, schwere Wolke über unser Zuhause, eine, die sich nicht so leicht vertreiben ließ. In einer bestimmten Nacht begann sich das ganze Ausmaß des Schreckens, den Anna mit sich brachte, zu zeigen. Ich konnte nicht einmal mehr an ihr vorbeigehen, ohne einen Angriff zu fürchten. Wenn ich versuchte zu essen, nahm sie mir das Essen weg oder warf es auf den Boden, verursachte jeden Tag Ärger. Ich wollte, dass sie ging, aber meine Eltern waren gefangen. Es gab keinen Ort, wohin sie hätte gehen können. Auch sie begannen, ihre Anwesenheit zu hassen, erschöpft von den ständigen Streitereien und dem Stress, den sie mit sich brachte. Dieses Mädchen, nennen wir sie Eva, schien völlig den Verstand zu verlieren. Nach Wochen voller Chaos stellte ich sie zur Rede, flehte sie an, sich zu ändern, aber sie reagierte mit Gewalt und verprügelte mich brutal. Ich erkannte, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte, indem ich nicht auf meine Eltern gehört hatte und dass sich etwas ändern musste. Eva begann mir mit Messern und anderen scharfen Gegenständen zu drohen, lachte dabei, als würde ihr mein Angstzustand Spaß machen. Wenn ich mich beschwerte, verspottete sie mich und nannte mich schwach. Sie war völlig unkontrollierbar, wie ein Dämon, der Chaos stiftete und Angst verbreitete. Sie gestand sogar, dass sie mich töten wollte, behandelte es aber wie einen Scherz. Dann, eines Nachts, änderte sich alles. Sie kam spät nach Hause, löste den Alarm aus und machte meinen Vater wütend. Der Streit eskalierte in Gewalt. Sie schlug ihn mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf und verletzte ihn. Ich rief sofort die Polizei und einen Krankenwagen. Da Eva bereits 18 Jahre alt war, wurde sie als Erwachsene verhaftet. Der Krankenwagen versorgte meinen Vater, der zum Glück nur eine leichte Schnittwunde davontrug. Nachdem Eva aus dem Gefängnis entlassen worden war, fand sie all ihre Sachen vor unserem Haus, bereit zur Abholung. Mein Vater machte klar, dass sie nicht mehr willkommen war, ganz gleich, wohin sie danach gehen würde. Überraschenderweise kehrte sie zu ihrer Familie zurück, die sie wieder mit offenen Armen aufnahm. Das erfuhr ich durch ihre Schwester, die irgendwie mit meinen Freunden in Kontakt stand. Laut ihrer Schwester war Evas Mutter eine freundliche und verständnisvolle Frau, ganz anders als Eva, die vom Konflikt lebte und sich um niemanden außer sich selbst kümmerte. Hätte ich das alles nur früher gewusst, hätte ich mir so viel Leid ersparen können. Ich entschuldige mich ständig bei meinen Eltern für die Probleme, die ich verursacht habe, und habe eine harte Lektion über Verantwortung und die Folgen meiner Entscheidungen gelernt. Die Atmosphäre in unserem Haus begann sich langsam zu erholen, aber es blieben Narben, körperliche wie seelische. Wir versuchten weiterzumachen, das zu reparieren, was sich reparieren ließ, und unsere Beziehung wiederherzustellen, doch die Präsenz von etwas Unheimlichem blieb ein bleibender Hinweis auf das Böse, das Eva in unser Leben gebracht hatte. Spät in der Nacht hörte ich seltsame Geräusche, sah Schatten, wo keine sein sollten, und spürte eine eisige Kälte über meine Haut streichen. Es war, als hätte sich ihre Bosheit in den Wänden selbst festgesetzt und eine permanente Spur ihres Schreckens hinterlassen. Trotz ihrer Abwesenheit verfolgte uns ihr dunkler Einfluss weiterhin eine gespenstische Erinnerung an den Horror, den wir erlebt hatten. Bevor ich mit meiner Geschichte beginne, möchte ich klarstellen, dass ich immer ein guter Typ war. Mein Name ist Alex. Und Freundlichkeit war praktisch mein zweiter Vorname. Ich habe mich immer von Problemen ferngehalten. Kein Trinken, kein Rauchen, keine wilden Partys. Und mit den Mädchen habe ich die Dinge sauber gehalten. Während du also hörst, was passiert ist, denk daran, dass dies ein Moment war, in dem ich wirklich alles in Frage stellte über das Leben und über mich selbst. Hier fängt alles an. Sieh mal, ich mochte schon immer sowohl Mädchen als auch Jungs. Es war nichts, was man auf den ersten Blick bemerkte, und wenn ich es nicht erwähnt hätte, würdest du es wahrscheinlich nicht einmal merken. Nur eine Handvoll Jungs zog mich an, und nachdem ich vor ein paar Jahren ein bisschen im Internet gelesen hatte, verstand ich, dass es okay war, so zu fühlen. Um ehrlich zu sein, war ich noch nie mit einem Jungen zusammen. Ich war ziemlich schüchtern, hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden und Beziehungen aufzubauen, also griff ich natürlich auf das Internet zurück und erstellte ein paar Profile auf Dating-Websites. Am Anfang konzentrierte ich mich darauf, ein Mädchen zu finden. Sicher, der Gedanke, mit einem Jungen auszugehen, kam mir in den Sinn, aber die Angst vor Verurteilung hielt mich zurück. Wir lebten nicht gerade an einem Ort, der für seine Weltoffenheit bekannt war, also schien das Dating mit Mädchen die sicherere Option. Doch der Versuch, eine gute Partnerin unter Frauen zu finden, erwies sich als frustrierender, als ich es mir vorgestellt hatte. Die Frauen, die ich online traf, waren weit, weit entfernt von dem, was ich suchte. Am Ende legte ich so ziemlich jede, nur um Matches mit Frauen zu bekommen, die mich nicht ansprachen, alleinerziehenden Müttern oder Frauen, die die Dinge einfach nicht ernst zu nehmen schienen. Es mag hart klingen, aber die Frauen auf diesen Seiten wirkten nicht wie qualitativ hochwertige Menschen. Und die wenigen, die es doch taten, antworteten nie auf meine Nachrichten. Ich behaupte nicht, der attraktivste Typ der Welt zu sein, aber ich bin auch nicht hässlich. Ich dachte, ich würde wenigstens jemanden auf meinem Niveau finden. Offensichtlich lag ich falsch. Einmal war ich richtig aufgeregt, weil eine Frau zustimmte, sich mit mir zu treffen. Sie war hübsch, kinderlos, schien perfekt. Doch in der Nacht des Treffens schickte sie mir eine Nachricht, dass ihr Auto kaputt gegangen sei, und bat mich um $500 für die Reparatur, mit dem Versprechen, sie zurückzuzahlen. Ich blockierte sie sofort und beschloss, eine Pause vom Dating mit Frauen zu machen. Da dachte ich, warum nicht etwas Neues ausprobieren? Also erstellte ich ein Profil auf Grindr. Um ehrlich zu sein, hatte ich zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu verlieren. Ich dachte, es müsste doch ein paar gute Jungs da draußen geben. Jemanden, der mehr sein könnte als nur eine Übergangslösung, während ich nach der richtigen Person für eine ernsthafte Beziehung suchte. In derselben Nacht, in der ich mein Grindr-Profil erstellte, hatte ich ein Match mit einem Jungen, der genau mein Typ war. Groß, stark und selbstbewusst. Wir beschlossen, das typische Dinner-Dating zu überspringen und gingen direkt zu intimeren Aktivitäten über. Es war eine unglaubliche Nacht und ich war überrascht, wie sehr ich es genoss. Bevor ich mich versah, war ich süchtig nach dem Nervenkitzel der One-Night-Stands mit Jungs. Im Laufe der Monate lebte ich für die Wochenenden, manchmal hatte ich sogar unter der Woche Dates. Dann traf ich Fred. Trotz seines harmlosen Namens war Fred die gefährlichste Person, der ich je begegnet bin. Fred hatte eine Obsession mit Rollenspielen. Etwas Neues und Fremdes für mich. Er war unglaublich kontrollierend. Und aus irgendeinem Grund konnte ich ihm einfach nicht Nein sagen. Er war fordernd und grausam. Ließ mich fühlen, als wäre ich nichts wert. Nachdem ich ihm meine Nummer gegeben hatte, trafen wir uns regelmäßig. Er bestand darauf, dass ich niemand anderen sehen durfte, nur ihn. Rückblickend frage ich mich, ob er mich unter Drogen gesetzt hat. Es ist die einzige Erklärung, die ich finde, um zu verstehen, warum ich immer wieder nachgab. Die Dinge eskalierten schnell. Unsere Aktivitäten wurden dunkel und extrem, von der Sorte, die man in den tiefsten Ecken des Internets findet und die man am liebsten nie gesehen hätte. Ich erinnere mich, dass er mich würgte, bis ich das Bewusstsein verlor, unfähig zu sprechen oder mich zu wehren. Als ich versuchte, ihm zu sagen, dass das nichts für mich war, interessierte es ihn nicht. Dann verlangte er etwas Unvorstellbares. Er wollte, dass ich einem Tier wehtat. Es war, als hätte er mich programmiert, ihm zu gehorchen. Und ich hätte es fast getan. In einem Moment der Klarheit schlug ich ihn und rannte weg. Ich blockierte seine Nummer und tat alles, um ihm aus dem Weg zu gehen. Er gab nicht so leicht auf. Ein paar Mal tauchte er an meinem Arbeitsplatz auf, aber ich blieb standhaft. Ich sagte ihm, dass ich mit Männern fertig sei, besonders mit ihm. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wird deutlich, wie traumatisch das alles war. Eine Tatsache, die ich erst später begriff. Er manipulierte mich durch Rollenspiele und Angst. Eine Angst, die mich immer noch verfolgt, wenn ich daran denke, dass er dasselbe mit jemand anderem machen könnte. Ich versuchte, ihn bei der Polizei anzuzeigen, aber ich hatte keine Beweise. Letzten Monat habe ich eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, in der Hoffnung, dass das alles beendet. Die ganze Sache eskalierte so schnell, dass ich alles in Frage stelle, was mit Dating zu tun hat. Ich habe beschlossen, dass ich von jetzt an vielleicht nur noch Frauen daten werde, falls ich überhaupt jemanden date. Meine Freundin hatte mich 2 Wochen vor diesem Vorfall verlassen. Ich weiß, dass 2 Wochen nicht ausreichen, um eine Trennung vollständig zu verarbeiten und schon wieder auf Tinder aktiv zu sein, aber ich war verzweifelt. Nach nur wenigen Tagen schrieb ich bereits regelmäßig mit 2 Frauen. Ich schlug beiden ein Date an unterschiedlichen Tagen vor, in der Hoffnung, dass eine von ihnen gut zu mir passen würde. Leider hörte die erste einfach auf, mir zu schreiben. Also blieb mir nur noch eine, was mich noch verzweifelter machte. Auf ihrem Foto sah sie aus wie mein idealer Typ. Blondes Haar, blaue Augen und sehr attraktiv. Ihre Persönlichkeit ließ jedoch zu wünschen übrig, zumindest in den Nachrichten. Sie war langweilig und schlecht im Gespräch, aber manche Menschen sind im echten Leben besser. Also beschloss ich, ihr eine Chance zu geben und das Date durchzuziehen. Ich wählte ein günstiges Restaurant, das sie akzeptierte, weil es in ihrer Nähe lag. Am Abend des Dates machte ich mich fertig, fuhr dorthin und schrieb ihr, dass ich angekommen war, während ich draußen vor dem Restaurant wartete. Ich war 5 Minuten zu früh, also erwartete ich nicht, dass sie sofort auftauchen würde, aber nachdem ich 20 Minuten gewartet hatte, versuchte ich, sie anzurufen. Das Telefon klingelte ein paar Sekunden, dann nahm sie ab. »Hallo, wo bist du? Ich bin direkt draußen«, sagte ich. Ich wartete ein paar Sekunden. »Hallo?« Sie legte auf, ohne ein Wort zu sagen. Großartig. Wieder eine Frau, die mich versetzt hatte. Ich fühlte mich peinlich berührt und verärgert. Ich ging zurück zu meinem Auto und fuhr nach Hause. Dort machte ich mir eine Schüssel Müsli, ließ mich auf das Sofa fallen und versuchte, das Leben für eine Weile zu vergessen. Ich schlief gegen 8 Uhr auf dem Sofa ein. Als ich aufwachte, griff ich nach meinem Handy, um auf die Uhr zu schauen, aber ich konnte es nicht finden. Ich öffnete die Augen etwas mehr und setzte mich auf, immer noch auf der Suche nach dem Handy. Während ich suchte, fiel mir etwas aus dem Augenwinkel auf. Die Hintertür stand einen Spalt offen, nicht weit genug, um hindurchzusehen, aber gerade so weit, dass sie nicht bündig mit der Wand war. Als hätte jemand sie absichtlich nur leicht zugemacht, um das Klickgeräusch zu vermeiden. Ich blieb regungslos stehen und sah mich um. Alles fühlte sich plötzlich sehr still an. Ich versuchte noch einmal schnell mein Handy zu finden, gab aber bald auf und ging zur Hintertür. Sie war genauso, wie ich sie gesehen hatte, nur angelehnt. Ich hatte immer alle Türen abgeschlossen, also war das ein beunruhigender Anblick, besonders nachdem ich nur ein paar Schritte entfernt geschlafen hatte. Ich dachte, vielleicht hatte der Eindringling mich auf dem Sofa gesehen und war einfach gegangen. Doch dann begann ich an mein verschwundenes Handy zu denken. Was, wenn es gestohlen worden war? Dann hätten sie direkt vor mir gestanden, nur wenige Zentimeter entfernt und mir beim Schlafen zugesehen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Diese Gedanken machten mir nur noch mehr Angst. Ich schloss die Tür und verriegelte sie, betete, dass derjenige schon weg war. Dann überprüfte ich das Erdgeschoss, Zimmer für Zimmer, aber ich fand nichts Auffälliges. Danach ging ich ins Obergeschoss, was mir aus irgendeinem Grund noch mehr Angst machte. Ich lief den Flur entlang und schaute in jedes Zimmer, bis ich bei meinem ankam. Ich überprüfte jeden Winkel, unter dem Bett, überall. Keine Spur von jemandem. Ich verließ das Zimmer wieder und schloss die Tür hinter mir. Ich konnte nur noch an die unheimliche Situation denken und überlegte, wie ich am besten die Polizei kontaktieren konnte, ohne mein Handy. Doch dann hörte ich etwas. Ein leises, ruhiges Atmen aus dem Inneren des Schranks hinter mir. Ich erstarrte. Je länger ich dort stand, desto mehr packte mich das Grauen. Ich rannte die Treppe hinunter und stürzte aus der Haustür. Am Ende der Straße war eine Tankstelle, also lief ich dorthin und bat darum, die Polizei zu rufen. Als alles geklärt war, war niemand mehr in meinem Haus. Mein Handy blieb verschwunden, aber das war das Einzige, was fehlte. Zum Glück hatte ich ein Backup, also war es nicht schwer, ein neues Handy zu besorgen und meine Apps und Daten wiederherzustellen. Ein paar Wochen später nutzte ich wieder Tinder und da begann ich eins und eins zusammenzuzählen. Das Mädchen, das mich versetzt hatte und so seltsam auf meinen Anruf reagierte, existierte nicht mehr. Ich dachte, es sei möglich, dass sie tatsächlich zum Restaurant gegangen war, aber statt mich zu treffen, mir bis nach Hause gefolgt war. Warum sie mein Handy mitgenommen haben, weiß ich nicht. Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass ich nicht in der Lage sein sollte, die Polizei zu rufen oder ihr Konto zu zeigen. Trotzdem gibt es viele Dinge, die keinen Sinn ergeben, wie zum Beispiel, warum nur das Handy gestohlen wurde und was sie in meinem Haus gemacht haben, während ich schlief. Ich bin 26 Jahre alt, aber damals war ich 23 und studierte an der Universität. Ich habe Tinder in der zweiten Hälfte meines Studiums benutzt. Ich suchte nicht unbedingt nach einer langfristigen Beziehung, aber ich war ihr auch nicht völlig abgeneigt. Wenn sich etwas Ernstes entwickelte, würde ich es versuchen. Wenn nicht, würden wir einfach etwas Spaß haben und weitermachen. Am Freitag nach dem Unterricht ging ich zurück in mein Wohnheim und setzte mich aufs Bett, während ich in der App nach links und rechts wischte. Ich hoffte, etwas zu tun zu haben am Wochenende. Nach einer Weile antwortete einer der Typen. Wir schrieben ungefähr eine Stunde lang, und dann lud er mich für Sonntagabend zu einem Date ein. Ich sagte zu, auch wenn es ziemlich schnell war, nach so kurzer Zeit ein Treffen vorzuschlagen. Wir schrieben noch ein wenig weiter, hauptsächlich über die Uni und unsere Hobbys. Er sagte, er ginge auf dieselbe Universität wie ich, wohnte aber am anderen Ende des Campus im Wohnheim. Am Samstag tauschten wir ein paar weitere Nachrichten aus und am Sonntag traf ich ihn in einem beliebten Restaurant, nicht weit vom Campus entfernt. Beim Abendessen erschien er mir wie ein ganz normaler Mensch. So normal, dass es fast ein wenig langweilig war. Trotzdem fand ich ihn attraktiv und dachte, dass er sich vielleicht einfach nur zurückhielt, weil es unser erstes Treffen war. Als wir fertig waren, gingen wir hinaus und verabredeten uns für ein weiteres Date in der nächsten Woche. Während ich mich verabschiedete und wegging, fragte er, ob er mich nach Hause fahren solle. Da ich im Wohnheim auf dem Campus lebte, hatte ich kein Auto und ging überall zu Fuß, auch zum Restaurant. Ich war überrascht, dass er ein Auto hatte, da er ja ebenfalls an der Uni wohnte. Noch mehr überraschte es mich, dass er mir eine Mitfahrgelegenheit anbot. Es schien, als wolle er in derselben Nacht einen Schritt weiter gehen, was ich nicht erwartet hatte. Aber da ich die Zeit mit ihm genossen hatte und er wie ein normaler Typ wirkte, nahm ich sein Angebot an. Der Campus war 25 Minuten zu Fuß entfernt also würde ich zumindest schneller zurückkommen. Er führte mich zu seinem Auto, das nur ein alter schwarzer Honda-Pickup war. Ich stieg auf den Beifahrersitz und er fuhr los. Kaum waren wir auf der Straße, wurde die Stimmung unangenehm. Ich versuchte, ein Gespräch zu führen, aber er antwortete kaum, also lehnte ich mich zurück und keiner von uns sagte etwas. Nach ein paar Minuten bog er nach links ab. Der Campus lag jedoch rechts, also genau in die entgegengesetzte Richtung. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals und mein Körper spannte sich an. Dieses Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren würde, überkam mich. »Hey, ich glaube, du bist falsch abgebogen«, sagte ich freundlich und versuchte, jede Spur von Angst in meiner Stimme zu verbergen. »Nein«, murmelte er. Ich sah ihn an, aber sein Blick war starr auf die Straße gerichtet. »Wohin bringst du mich?« Keine Antwort. Ich wusste nicht, was ich sonst noch fragen sollte. In einem letzten Versuch, aus der Situation herauszukommen, ohne dass sie eskalierte, sagte ich ihm, er solle mich aus dem Auto lassen. Wieder keine Antwort. Je weiter wir fuhren, desto abgelegener wurde die Gegend. Ich bekam Kopfschmerzen vor Angst, weil wir uns so weit entfernten, dass es keinen Ausweg mehr zu geben schien. Ich hatte mein Handy noch in der Jackentasche und wusste, dass er es mir sofort abnehmen würde, sobald wir anhielten, wo auch immer er mich hinbrachte. Mein Plan, eigentlich mein einziger, war, mein Handy so schnell wie möglich herauszuholen und den Notruf zu wählen, bevor er reagieren konnte. Ich wartete, bis er abbog, und genau in dem Moment, in dem er wegsah, zog ich mein Handy heraus und wählte mit zitternden Händen den Notruf. Er bemerkte es sofort, versuchte mir das Handy zu entreißen, während er abbog, und riss am Lenkrad. Ich konnte mich seinem Griff entziehen, während das Telefon klingelte, und sobald ich eine Stimme am anderen Ende hörte, schrie ich um Hilfe, nannte die Straßennamen und die Richtung, in die wir fuhren. Der Mann versuchte weiter, mir das Handy zu entreißen, schlug mich und zerrte mich zu sich herüber. Mitten im Gerangel verlor er die Kontrolle über das Auto und fuhr direkt gegen ein Verkehrsschild. Mir war schwindelig und mein Blick verschwommen, wahrscheinlich wegen einer Gehirnerschütterung. Aber ich konnte die Stimme der Notrufzentrale irgendwo unter meinem Sitz hören. Ich vergaß fast, in welcher Lage ich mich befand, aber sobald ich es mir wieder ins Gedächtnis rief, schaute ich sofort zur Seite. Die Windschutzscheibe war zerborsten, die Airbags hatten sich geöffnet, aber der Mann, mit dem ich unterwegs war, war verschwunden. Ich versuchte, durch die Fenster zu sehen, aber er war nirgends. Ich konnte mich nicht einmal erinnern, die Windschutzscheibe zerbrechen oder die Airbags aufgehen gesehen zu haben, also war ich vielleicht für ein paar Sekunden oder Minuten bewusstlos, ohne es zu merken. Ich suchte nach meinem Telefon und erzählte der Notrufzentrale, was passiert war und dass es mir gut ging. Die Polizei traf kurz darauf ein. Ich hatte keine bleibenden Verletzungen, nur Schmerzen am ganzen Körper. Aber was am meisten schmerzt, ist, dass ich so sicher war, dass sie den Mann fassen würden. Ich hatte schließlich seinen Namen, seine Beschreibung und das Autokennzeichen. Doch ich irrte mich. Das Auto war am Vortag gestohlen worden, was wahrscheinlich erklärt, warum er es nach dem Unfall verlassen hatte. Sein Name war vermutlich falsch, obwohl er sehr generisch war und sein Tinder-Profil wurde gelöscht. Sie hatten also nur noch eine Beschreibung seines Aussehens. Ich hätte vorsichtiger sein sollen, und das bin ich seitdem auf jeden Fall. Was er mit mir vorhatte, ist zu schrecklich, um überhaupt darüber nachzudenken. Ich hoffe nur wirklich, dass er nicht da draußen ist und versucht, das Gleiche mit jemand anderem zu tun. Ich habe einen Mann kennengelernt, den ich John nennen werde, auf Tinder. Er war freundlich und sprachgewandt, und wir hatten uns etwa 4 oder 5 Mal getroffen, bevor er mich zu sich nach Hause einlud. Ich kannte ihn seit fast einem Monat und war bereit, den nächsten Schritt zu gehen und mich auch außerhalb der Öffentlichkeit mit ihm zu treffen. Ich fuhr gegen 18.30 Uhr zu seinem Haus, zu der Uhrzeit, zu der er meinte, ein selbstgekochtes Abendessen für uns beide vorbereitet zu haben. Als ich ankam, sah ich 2 Autos in der Einfahrt. Ich hatte ihn nie gefragt, ob er Mitbewohner hatte oder ähnliches, also dachte ich, das sei vielleicht der Fall. Ich empfand es nicht als etwas Negatives, aber es war schon etwas, das er mir hätte sagen können, bevor er mich einlud. Ich drehte um und parkte auf dem Gehweg gegenüber seinem Haus. Ich ging zur Tür und klingelte. John öffnete schnell mit einem breiten Lächeln und lud mich ein, einzutreten. Auf den ersten Blick machte sein Haus einen sehr abschreckenden Eindruck auf mich. Ich bin keine Frau, die nach einem reichen Mann sucht, der sie aushält oder so etwas, aber ich mag Männer, die ihr Leben im Griff haben. Dieses Haus sah fast wie das eines Messias aus. Überall Müll. Dinge lagen auf den Möbeln und es gab kaum Platz zum Gehen. Ich zwang mich zu einem Lächeln und folgte ihm in die Küche, bemüht, meinen Ekel nicht zu zeigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich innerlich schon beschlossen, dass er wohl nicht der richtige Mann für mich war, aber ich wollte nicht respektlos sein und gleich alles abbrechen, nur weil ich sein Haus zum ersten Mal sah. Die Küche war weniger unordentlich, sie schien kürzlich aufgeräumt worden zu sein. Auf dem Tisch standen zwei Teller, aber nachdem ich den Rest des Hauses gesehen hatte, hatte ich keinen Appetit mehr. Ich sagte ihm höflich, dass mir der Magen nicht so gut gehe und ich später versuchen würde zu essen. Seine Reaktion war jedoch verstörend. Er sah mich an, als wäre er überrascht über meine Antwort, als würde er tief darüber nachdenken, was er sagen sollte. Ich konnte ihm nicht länger als ein paar Sekunden in die Augen schauen, bevor es unangenehm wurde. Als ich den Blick abwandte, schien er aus diesem Zustand herauszukommen. »Oh, ist schon gut«, sagte er und stellte dann meinen Teller in den Kühlschrank. Ich begann ein Gespräch, in dem ich ihn fragte, wie sein Tag gewesen sei und ob es etwas Neues in seinem Leben gäbe. Er antwortete normal, aber es schien, als würde ihn etwas anderes beschäftigen. Er sah sich ständig um, als wollte er unauffällig sein und wirkte fast nervös. Sein Verhalten erinnerte mich an die Autos in der Einfahrt. »Ich habe gesehen, dass du mehrere Autos draußen hast. Hast du Mitbewohner?«, fragte ich höflich. »Ja, aber sie sind fürs Wochenende weg«, antwortete er. Dann stand er auf und entschuldigte sich, weil er einen Anruf entgegennehmen müsse, und ging ins Wohnzimmer. Sein Verhalten hatte nichts mit dem Mann zu tun, den ich zuvor kennengelernt hatte. Es gefiel mir überhaupt nicht. Ich hörte ihn etwa 30 Sekunden lang leise am Telefon sprechen, dann kam er zurück und legte sein Handy auf den Tisch. »Entschuldige«, sagte er und setzte sich. Ich lächelte ihn an, aber es fiel mir schon schwer, es vorzutäuschen. Ich fühlte mich in seinem Haus weder sicher noch wohl, also wusste ich, dass ich gehen musste. Er sah sich wieder um und ich versuchte einfach den Mut zu finden, ihm zu sagen, dass ich jetzt gehen würde, als plötzlich ein dumpfer Schlag von oben zu hören war. Genau in dem Moment, als das Geräusch ertönte, sah John mich direkt an, als wolle er prüfen, ob ich es gehört hatte. »Gib mir eine Sekunde«, sagte er und rannte schnell die Treppe hoch. Einen Moment später leuchtete sein Handy noch auf dem Tisch liegend auf. Normalerweise schnüffle ich nicht in den Angelegenheiten anderer Leute herum, aber angesichts der Umstände fühlte ich mich im Recht. Ich stand auf und beugte mich vor, um zu sehen, dass es eine Nachricht von einer Nummer war, die nicht mit einem Namen gespeichert war. Der Text war kurz und lautete: »Hast du sie schon?« Ich geriet für einen Moment in Panik, versuchte zu verarbeiten, was ich da gerade gelesen hatte, als ich Schritte auf der Treppe hörte. Ich rannte aus der Haustür, während die Schritte hinter mir im Haus schneller wurden. Ich stieg ins Auto und fuhr wie der Blitz aus der Nachbarschaft. Ich nahm mir einen Moment, um mich in meinem Auto bereits in meiner Einfahrt zu beruhigen, und rief dann die Polizei. Ich wusste nicht, ob wirklich etwas im Gange war oder nicht, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich falsch lag. Warum sollte er lügen und sagen, dass niemand zu Hause sei? Und was sollte diese Nachricht bedeuten? In meinem Kopf ergab alles Sinn, aber die Polizei befragte John zusammen mit seinem Mitbewohner, der oben war. Sie erlaubten den Beamten sogar eine kurze Durchsuchung des Hauses, fanden aber nichts, was auf böse Absichten hindeutete. Der Beamte hatte Verständnis für mich, sagte, dass er meine Sorge nachvollziehen könne und er sich genauso gefühlt hätte, aber sie könnten nichts weiter unternehmen. Also bleibt mir jetzt nur die Hoffnung, dass ich alles falsch verstanden habe und dass nichts Ernstes im Gange war. Nur eine dumme Lüge, die er erzählte, und eine seltsame Nachricht, die nichts bedeutete. Diese Geschichte ist eines der beängstigendsten Dinge, die mir je passiert sind. Und auch der Moment, in dem ich mich in der größten Gefahr befand, obwohl ich das in der Situation selbst nicht realisiert habe. Ich bin ein 19-jähriges Mädchen, das nicht allzu weit von einer mittelgroßen Stadt in Virginia entfernt lebt. Obwohl es eine größere Stadt in etwa 40 Minuten Entfernung gibt, fühlt sich mein Wohnort sehr leer und abgelegen an. Während dieser Zeit studierte ich an einer örtlichen Universität, um Krankenschwester zu werden. Wie viele junge Mädchen, die noch keinen Freund oder Ehemann gefunden haben, entschied ich mich, Dating-Apps auszuprobieren. Es machte mir ein wenig Angst, aber ich mochte keine Partys und kannte keine Jungs, die mich interessierten, also schien Tinder die richtige Wahl zu sein. Am Anfang lief es überhaupt nicht gut. Im ersten Monat bekam ich nur Angebote für One-Night-Stands und Nachrichten von seltsamen Männern, die unangenehme Dinge wollten. Einige versuchten charmant zu wirken, aber es war klar, dass sie nur mit mir schlafen wollten. Das einzige Gute daran war, dass ich $150 verdiente, indem ich Fotos meiner Füße verkaufte. Du magst lachen, aber $150 sind immer noch $150. Irgendwann wurde mir klar, dass ich entweder meine Ansprüche senken oder eine andere Möglichkeit finden musste, jemanden kennenzulernen. Ich beschloss, einem der weniger seltsam wirkenden Jungs eine Chance zu geben. Er erzählte mir nicht viel über sich, aber er schien nett zu sein. Er sagte, er habe einen Job, komme aus einer guten Familie und habe die Universität abgeschlossen. Wir trafen uns in einem Café in meiner Stadt und verstanden uns sofort. Es funkte auf Anhieb. Er war freundlich, ehrgeizig und intelligent, alles Dinge, die ich bei einem Jungen suchte, und er sah persönlich viel besser aus als auf seinem Profilbild, was eine Überraschung war. Danach fuhren wir ein paar Stunden in seinem Auto herum und redeten einfach. Worüber? Verschwörungstheorien. Sobald wir allein waren, fing er an, wie ein Verrückter über Verschwörungstheorien zu reden. Als er das erste Mal erwähnte, dass die Regierung unsere Gespräche abhöre, machte ich einen Witz und sagte so etwas wie: Okay, Alex Jones. Das fand er nicht lustig. Und die Stimmung wurde eine Weile lang etwas unangenehm. Aber dann redete er weiter über die Regierung und Aliens. Ehrlich gesagt fand ich einen Teil von dem, was er sagte, interessant, weil es ein bisschen wahr klang. Einige seiner Ideen ergaben jedoch keinen Sinn. Es war, als könnte er Punkt A mit Punkt B verbinden, aber dann ohne Grund von B zu X springen. Irgendwann wechselten wir das Thema und für eine Weile fühlte sich alles wieder normal an. Wir begannen, über unsere vergangenen Beziehungen und andere persönliche Dinge zu sprechen. In diesem Moment spürte ich eine seltsame Verbindung zu ihm. Obwohl er etwas seltsam war, hatte ich das Gefühl, ihm näher zu kommen. Nach 2 oder 3 Treffen begann ich, Leute nach ihm auszufragen. Ich bin nicht der Typ, der Gerüchten nachgeht, aber ich möchte wissen, mit wem ich meine Zeit verbringe. Die meisten Leute in der Stadt, die ich fragte, sagten, sie hätten noch nie von ihm gehört. Das war seltsam, denn er lebte dort und man würde denken, dass ihn jemand kennen würde. Die wenigen, die ihn kannten, hatten merkwürdige Geschichten. Eine davon besagte, dass er einmal einen Raum über einem Friseursalon in der Stadt gemietet hatte. Der Erzählung nach war er eines Tages furchtbar wütend geworden, stampfte herum und schrie. Es schien nicht nur Wut zu sein, es wirkte, als würde er sich selbst davon überzeugen, etwas zu tun. Und was schrie er? Tötet sie! Tötet sie! Es klang zu verrückt, um wahr zu sein. Ich konnte nicht glauben, dass es derselbe Junge war, den ich kannte. Ja, er hatte seltsame Ideen, besonders über Verschwörungstheorien, aber ansonsten schien er normal zu sein. Ich dachte weiter über diese Geschichte nach, während wir uns weiter trafen, und versuchte herauszufinden, ob er sich wirklich so verhalten konnte. Ich konnte es einfach nicht glauben, aber ich lag so falsch. An einem Freitagabend, nachdem ich alle Hausaufgaben für das Wochenende erledigt hatte, schrieb er mir. Er wollte, dass ich zu ihm nach Hause komme. Ich wollte eigentlich nicht gehen. Ich war von der Schule erschöpft und wollte den Abend allein verbringen. Ich legte das Telefon weg und ging duschen. Als ich zurückkam, hatte ich 53 verpasste Anrufe. Ich erschrak und dachte, etwas Schlimmes sei passiert. Etwa, dass meiner Mutter etwas zugestoßen war. aber alle Anrufe waren von ihm. Meine Nachrichten waren voll mit seinen Texten, alle in Großbuchstaben. Ich brauche jetzt sofort deine Hilfe. Unschlüssig, was ich tun sollte, rief ich ihn zurück. Er ging sofort ran und klang sehr verängstigt und besorgt. Er erklärte mir, er glaube, jemand sei in sein Haus eingedrungen, weil er ein lautes Geräusch gehört habe, als wäre eine Tür eingetreten worden. Das ging schon etwa eine halbe Stunde so. Ich sagte ihm, wenn er in all der Zeit niemanden gefunden habe, sei vielleicht niemand da. Für mich war das offensichtlich, aber er war sich sicher, dass jemand im Haus war. Er sagte, nach dem lauten Geräusch habe er eine komplett offene Tür gefunden. Er glaubte, der Eindringling verstecke sich immer noch und warte darauf, ihn zu überfallen, wenn er es am wenigsten erwartete. Ich begann, an seinem Geisteszustand zu zweifeln. Es fiel mir schwer, seine Geschichte von der Tür zu glauben. Ich dachte, vielleicht wurde er verrückt. Er bestand weiterhin darauf, dass ich kommen und ihm helfen sollte. Aber ich bin nur ein junges Mädchen, keine Superheldin. Was sollte ich tun? Ich beschloss, nichts mehr mit ihm zu tun haben zu wollen. Ich blockierte ihn überall und hoffte, das Problem würde verschwinden. Ich versuchte, mich abzulenken, indem ich Der König der Löwen schaute und Eis aß. Dann bat mich meine Mutter, ihr Zigaretten zu kaufen. Um zum Laden zu gelangen, musste ich an seinem Haus vorbeifahren. Ich dachte nicht, dass er etwas Verrücktes tun würde, aber die Vorstellung, in der Nähe seines Hauses zu sein, machte mich nervös. Als ich vorbeifuhr, sah ich überall Polizeiautos. Mir sank das Herz in die Hose. Schuldgefühle überkamen mich und ich dachte, vielleicht hatte wirklich jemand versucht, in sein Haus einzubrechen. Ich hielt an und ging zur Unfallstelle, wo ich einen Polizisten fragte, was passiert sei. Er sagte mir, der Mann, der dort wohnte, habe seine Mutter mit einer Waffe als Geisel genommen. Ich konnte es nicht glauben. Er war nicht das Opfer. Er war der Täter. Ich rannte zurück zu meinem Auto und fuhr so schnell wie möglich weg. Diese Nacht erschütterte mich zutiefst und ließ mich darüber nachdenken, was hätte passieren können, wenn ich zu seinem Haus gegangen wäre. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Polizei nahm ihn 3 Tage später fest. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Es war die beängstigendste Erfahrung meines Lebens. Trotzdem benutze ich die App immer noch. Ich habe viele schwierige Momente in der Liebe erlebt und habe mir immer wieder gesagt, ich soll nicht aufgeben. Rückblickend war das eine schlechte Idee. Manchmal kann einen das, was man tief im Inneren fühlt, auf den falschen Weg führen. In der Schule, als ich 16 war, lernte ich meine erste Freundin Anna kennen. Ich musste die Schule wechseln, weil meine alte Schule eine Regel hatte, die es mir schwer machte, pünktlich zu sein, da ich keinen Transport hatte. Diese neue Schule war lockerer mit den Regeln, deshalb wechselte ich. Am ersten Tag schloss ich mich einer Gruppe von Schülern an, und Anna war eine von ihnen. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit einem anderen Schüler zusammen. Einige Wochen später trennten sie sich und plötzlich verschwand ihr Freund von der Bildfläche, als ob seine Popularität nur von ihr abhängen würde. Kurz darauf fing Anna an, mit mir auszugehen und es schien, als wären alle glücklich darüber. Die Leute schienen uns zu unterstützen und lobten Anna dafür, dass sie mich statt ihres Ex gewählt hatte. Ich dachte, ihr Ex war okay, aber die anderen machten daraus ein großes Drama. Mit Anna zusammen zu sein, fühlte sich seltsam an, fast wie ein Traum. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie nicht wegen mir bei mir war. Sie wurde körperlich aggressiv, wenn ich mich verteidigte. Sie wollte kontrollieren, was ich sagte oder tat. Ich tolerierte das eine Weile, aber es wurde wirklich schädlich. Schließlich, bevor ich Schluss machen konnte, machte sie mit mir Schluss. Vielleicht war das das Beste. Aber ich fühlte mich trotzdem schrecklich und weinte allein. Ich weiß nicht, warum es mich so mitnahm. Wir waren ja nicht mal gut zusammen. Jahre nach dem Schulabschluss und einer Zeit als Single traf ich Mike. Mike liebte Sport und war in großartiger Form. Er war ein toller Freund, schien immer perfekt zu sein. Mike hatte Geld und kaufte mir Geschenke, ohne dass ich darum bat. Er kam einfach vorbei, um Zeit mit mir zu verbringen, brachte Getränke mit, ohne dass ich danach fragte. Es störte ihn nie, dass ich von dem nahm, was er brachte. Und er ließ mich nie schlecht fühlen, wenn ich ihm nichts zurückgeben konnte. Nach einiger Zeit bekam ich einen Job und wir sahen uns weniger, blieben aber Freunde. Mike und ich hatten eine enge Freundschaft und trafen uns, wann immer wir konnten. Bei der Arbeit lernte ich ein Mädchen namens Lily kennen. Sie war wild und ihr war nichts wirklich wichtig. Sie machte verrückte Sachen, verlor ihren Job und fand einen neuen. Nur um das wahrscheinlich zu wiederholen. Schließlich verlor sie ihren Job nach einem großen Streit mit ihrem Chef. Ich war der Einzige, dem sie zu interessieren schien, und so kamen wir uns näher. Wir zogen zusammen in eine sehr billige und nicht besonders schöne Wohnung. Es war nicht toll, aber mit jemandem zusammen zu sein, der sich scheinbar um mich sorgte, machte es erträglich. Lily und Mike wurden auch gute Freunde, und wir drei hatten eine solide Freundschaft. Doch dann begann Lily sich seltsam zu verhalten, still und distanziert. Eines Tages rief Lily mich panisch von der Arbeit aus an und sagte, jemand versuche in unsere Wohnung einzubrechen. Ich rief Mike an, damit er nach ihr sieht, da ich die Arbeit nicht verlassen konnte. Mike rief bald zurück und sagte, ein Fenster sei zerbrochen, aber niemand sei dort. Als ich nach Hause kam, sah ich, dass Lily das Fenster mit Klebeband repariert hatte. Ich wusste, dass unser Vermieter, ein alter Griesgram, wütend sein würde und ich wahrscheinlich meine Kaution verlieren würde. Aber Lily war in Sicherheit und das war das Wichtigste. Doch die Dinge in der Wohnung begannen auseinanderzufallen. Der Kühlschrank ging kaputt, die Toilette auch, und dann ging Lily weg. Sie zog zurück zu ihren Eltern und ließ mir eine Nachricht, dass ich die schreckliche Wohnung für mich alleine haben könne. Das hat mich zerstört. Mike half mir, darüber hinwegzukommen. Später erfuhr ich, dass Lily mich betrogen hatte, aber nie sagte, mit wem. Ich musste akzeptieren, dass sie nicht zurückkommen würde und ich weitermachen musste, obwohl ich jetzt allein für alle Rechnungen aufkommen musste. Mike half, die Wohnung zu reparieren, aber ich bestand darauf, dass er sich nicht damit belasten müsse. Später, in einem neuen Job nach einer Kündigung, lernte ich ein anderes Mädchen kennen, Sarah. Sie war anders als Lily, laut und hemmungslos, auch wenn sie damit jemanden verletzen konnte. Ich dachte, vielleicht war das, was ich brauchte, aber das war es nicht. Ich suchte jemanden, der emotional stabiler war. Es versteht sich von selbst, dass es mit Sarah auch nicht hielt. Sie zog in meine kleine, heruntergekommene Wohnung und wir lebten etwa 6 Monate zusammen, bevor sie anfing, alles zu kritisieren, was ich tat. Es war frustrierend und oft schmerzhaft, wie sie Fehler suchte. Ich halte mich für ziemlich ordentlich, aber sie fand Fehler an fast allem, was ich tat. Ich kümmerte mich um den Haushalt, kochte und arbeitete fast jeden Tag, um alles am Laufen zu halten. Was sollte ich noch tun, um nicht jeden Tag kritisiert zu werden? Ich weiß es immer noch nicht. Ich begann zu denken, dass vielleicht nicht alles meine Schuld war. Vielleicht lag es daran, wie Amy mich immer schlecht fühlen ließ. Sie machte mich für alle verantwortlich. So lief es mit Amy. Eines Tages verlor ich meinen Job, weil ich zu krank war, um richtig zu arbeiten. Amy und ich hatten an diesem Morgen einen großen Streit. Sie beschwerte sich, dass ich seit Tagen nichts im Haushalt gemacht hatte. Ich war zu krank zum Kochen oder Putzen und hatte auch schlimme Kopfschmerzen. Wahrscheinlich hätte ich zum Arzt gehen sollen. Amy sagte, wir hätten Streit, weil ich kein richtiger Mann sei, weil ich meine Krankheit nicht bewältigte. Als ich nach Hause kam und Amy mit Mike zusammensah, bat ich sie ruhig, meine Wohnung zu verlassen. Ich bin niemand, der leicht wütend wird. Nachdem sie gegangen waren, saß ich allein im Dunkeln und dachte darüber nach, etwas Schreckliches zu tun, worauf ich hier nicht näher eingehen will. Ich rief meine Ex Lily an, weil ich mit jemandem reden musste. Mein bester Freund hatte mich verraten und meine Freundin hatte ihn betrogen. Alles fühlte sich wie ein böser Traum an, bis Lily zugab, dass sie sich nicht schuldig fühlte, mich mit Mike betrogen zu haben. Als ich das hörte, war ich völlig taub. Mein Herz, meine Hände, ich fühlte nichts mehr. Damals lebte ich in Fort Lauderdale, Florida. Ich fuhr nach Ocala, Florida, um meine Eltern zu sehen. Viel schneller, als ich sollte. Ich kam gegen 6 Uhr morgens bei ihnen an und erzählte ihnen alles. Ich sagte, ich bräuchte Hilfe und sie waren bereit, mich zu unterstützen. Ich blieb ein paar Wochen bei ihnen. Sie schlugen vor, dass ich wieder bei ihnen einziehe, aber ich fühlte, ich müsste versuchen, meine Wohnung zu reparieren. Das Zusammensein mit meinen Eltern ließ meine Gefühle zurückkommen und ich dachte, ich könnte zurückgehen und mein Leben reparieren. Ich sprach nie wieder mit Mike, aber ich traf Amy und Mike immer wieder überall. Es tat jedes Mal weh, sie zu sehen. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus und zog zurück zu meinen Eltern, brach meinen Mietvertrag. Zurück in meinem alten Zimmer wurde mir klar, dass ich viel zu lange an schlechten Situationen festgehalten hatte, obwohl ich es früher nicht sehen wollte. Wegzugehen war die richtige Entscheidung. Jetzt, weit weg vom ganzen Drama, fühlte ich mich sicher. Ich machte weiter und hörte auf, an meine Zeit in Fort Lauderdale zu denken. Sogar die Miete an meine Eltern zu zahlen, obwohl sie sie nicht wollten. Der Verrat meiner Freundinnen und besten Freunde fühlt sich immer noch nicht real an. Ich bezweifle, dass es das jemals sein wird. Mehr als einen Monat lang hatte ich auf der Dating-Website, der ich beigetreten war, nach einem passenden Partner gesucht. Ich war vorsichtig und gab nie meinen vollständigen Cent oder meine Adresse preis, besonders weil ich als alleinlebende Frau ein gewisses Risiko trug. In meinem Profil erwähnte ich, dass ich gesellige Aktivitäten wie Essen gehen, Filme schauen und Outdoor-Sportarten wie Wandern, Laufen und Schwimmen mochte. Außerdem gab ich an, dass ich 1,58 Meter groß war, schulterlanges blondes Haar hatte und in meinen 30ern war. Im Gegensatz zu vielen Männern, die oft Fotos aus jüngeren Jahren posteten, entschied ich mich, kein Bild von mir hochzuladen. Es war ein Donnerstagabend nach einem langen Arbeitstag in meinem Bürojob bei einer großen Versicherungsgesellschaft im Zentrum von Chicago. Obwohl ich an einem belebten Ort arbeitete, hatte ich dort keinen vielversprechenden Mann kennengelernt. Die wenigen Dates, die ich bisher hatte, waren enttäuschend verlaufen, also versuchte ich mein Glück mit Online-Dating in der Hoffnung auf bessere Möglichkeiten. An diesem Abend überprüfte ich die Profile von 7 potenziellen Matches auf der Website. Nachdem ich ihre Angaben und Fotos durchgesehen hatte, schien nur einer interessant. Ein 30-jähriger Mann namens Lucas. Seinem Profil zufolge war er 1,80 Meter groß, mochte Sport- und Outdoor-Aktivitäten genau wie ich. In den folgenden Nächten schrieben wir uns Nachrichten über die Website. Lucas wirkte freundlich und sah auf seinem Foto attraktiv aus. Nach einigem Überlegen beschlossen wir, uns am Samstagabend um 20 Uhr in Benny's, einer lokalen Wein- und Snackbar, zu treffen. Wir vereinbarten, jeweils eine rote Nelke als Erkennungszeichen mitzubringen. Wer zuerst ankam, sollte einen Tisch nehmen und warten. Bis zum Samstagnachmittag war ich bereits nervös wegen des Dates. Ich machte mir Gedanken darüber, was ich anziehen sollte, ob ich meine Haare offen oder hochstecken würde und all die üblichen Unsicherheiten vor einem Treffen. Ich ging in einen Blumenladen und kaufte einen Strauß roter Nelken, wählte die schönste aus und steckte sie an mein neues Kleid. Ich kam um 19.30 Uhr in Benny's an, etwas zu früh, und sicherte mir einen Tisch, bestellte einen Martini on the Rocks und wartete. Die Bar war gut besucht mit verschiedenen Gruppen, Paaren, größeren Männerrunden und Frauen, die ihren Abend genossen. Meine Uhr zeigte 20.20 Uhr, doch von Lucas oder irgendjemandem mit einer roten Nelke fehlte jede Spur. »Toll«, murmelte ich vor mich hin, verärgert und ein wenig beleidigt. »Er hätte wenigstens kommen können«, wenn ihm nicht gefiel, was er sah, hätte er sich eine Ausrede einfallen lassen und gehen können. Ich beschloss, noch 10 Minuten zu warten bis 20.30 Uhr und dann zu gehen. Ich ging zur Bar und zurück zu meinem Tisch, musterte die Menge nach jemandem mit einer Nelke wie meiner, in der Hoffnung, dass er mich vielleicht in dem mittlerweile vollen Lokal nicht entdeckt hatte. Doch niemand entsprach der Beschreibung von Lucas aus dem Profil. Hatte man mich schamlos hereingelegt? Oder war er einfach nicht erschienen? Um 20.30 Uhr war ich mir sicher, dass er nicht kommen würde. Ich nahm meinen Mantel und verließ die Bar. Der Heimweg würde etwa 15 Minuten dauern. Die Straßen waren gut beleuchtet und es waren noch einige Leute unterwegs, was mich etwas sicherer fühlen ließ. Doch während ich ging, überkam mich das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich blieb ein paar Mal stehen und sah mich unauffällig um. Entdeckte aber nichts Verdächtiges. Als ich erneut anhielt, diesmal vor einem Schaufenster, sah ich ihn schließlich. Einen Mann in einem langen dunklen Mantel mit einem schwarz-silbernen Stock. Er wandte schnell den Blick ab, als ich ihn bemerkte. Ich setzte meinen Weg fort und er tat dasselbe. Mein Herz begann zu rasen und ich beschleunigte meine Schritte. Dieser Teil der Straße war ruhiger und weniger bewohnt. Ich überquerte die Straße, um zu testen, ob er mir wirklich folgte, und er tat es. Ich bog links in meine Straße ein und mein Herz sank. Die Laternen in der Nähe meines Gebäudes waren ausgefallen, sodass der Gehweg im Dunkeln lag, nur schwach erhellt von einigen gedimmten Lichtern der Häuser auf der anderen Straßenseite. Panik ergriff mich. Ich rannte zu meinem Gebäude, stürmte die Treppe hinauf und riss die Gemeinschaftstür auf. Ich betrat den Aufzug und drückte den Knopf für den vierten Stock. Gerade als sich die Türen schließen wollten, tauchte plötzlich ein Stock auf und blockierte sie. Die Türen öffneten sich wieder und ich erstarrte vor Angst. Die große Gestalt des Mannes im dunklen Mantel stieg in den Aufzug, in der anderen Hand ein Messer. In diesem schrecklichen Moment wurde mir klar, dass sein Gesicht unter einer Sturmhaube verborgen war. Ich schrie ununterbrochen, vor Schreck wie gelähmt, während er einfach nur dastand. Plötzlich stürmte eine weitere Person in den Aufzug. Ein Mann in einem Anzug mit einer roten Rose im Revers. Er packte den Angreifer am Kragen und brüllte: "Lass das Messer fallen!" Dann setzte er eine Taserpistole ein und der Angreifer fiel direkt dort im Aufzug zu Boden, während ich nur wenige Schritte entfernt stand. Der Mann im Anzug entwaffnete den Angreifer schnell und legte ihm Handschellen an. Keuchend wandte er sich mir zu und stellte sich als Lukas vor, der Mann, mit dem ich eigentlich ein Date haben sollte. Er entschuldigte sich für seine Verspätung und erklärte, dass er, nachdem er meine rote Nelke beim Verlassen der Bar gesehen hatte, einen verdächtigen Mann bemerkt hatte, der mir folgte. Es stellte sich heraus, dass Lukas Polizist in Chicago war. Der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Der Typ war wegen mehrerer Angriffe auf Frauen in den letzten 6 Monaten gesucht worden. Trotz des schrecklichen Anfangs hatten Lukas und ich schließlich unser geplantes Date. Wir verstanden uns gut und begannen uns regelmäßig zu treffen. Doch die Angst dieser Nacht blieb. Es mussten Sanitäter gerufen werden, weil ich vor Schock nicht aufhören konnte zu zittern. Die Adrenalinflut war so intensiv, dass ich dachte, ich könnte vor Panik sterben. Nach dem Vorfall blieb Lukas bei mir und tröstete mich, bis eine andere Streife eintraf, um den Angreifer im Streifenwagen abzutransportieren. Später wurde der Mann angeklagt und wegen mehrerer Straftaten verurteilt. Als ich über diese Nacht nachdachte, traf mich die Realität mit voller Wucht. Mein Date war ein Polizist, der, obwohl er zu spät kam, am Ende mein Leben rettete. Seine Verspätung schien bedeutungslos im Vergleich zu dem, was er in dieser Nacht getan hatte. Er war ein einsamer junger Mann, erst seit ein paar Jahren aus der Highschool. Ich wusste von Online-Dating, weil meine Freunde es ausprobiert hatten, aber ich war vorsichtig. Sie erzählten mir gruselige Geschichten über das Treffen mit Fremden aus dem Internet. Ich hatte das Gefühl, im echten Leben keine Chance zu haben, eine Freundin zu finden, weil ich schüchtern war und die meiste Zeit lieber allein blieb. Also beschloss ich, Tinder auszuprobieren, in der Hoffnung, vielleicht Glück zu haben. Und ich hatte Glück. Ich hatte sehr schnell ein Match. Sie wohnte in der Nähe und schien sehr extrovertiert zu sein. Zumindest sagte sie das über sich selbst. Ich war so begierig darauf, jemanden zu haben, dass es mir nicht wirklich wichtig war, die perfekte Partnerin zu finden. Ich wollte einfach nur jemanden, der da war. Rückblickend hätte ich mehr darauf achten sollen, was ich wirklich brauchte, aber ich neige dazu, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Wir begannen zu schreiben und beschlossen bald, uns zu treffen. Mein Zuhause war nichts Besonderes, aber das störte sie nicht und sie sagte nach dem ersten Besuch auch nicht viel dazu. Nicht über den Zustand meines Hauses zu sprechen, war wahrscheinlich das Beste. Wir verstanden uns gut, verbrachten die Zeit mit Videospielen und genossen einfach die Gesellschaft des anderen. Sie schien wirklich nett und unkompliziert zu sein. Ein paar Wochen später waren wir offiziell ein Paar. Wir gingen aus und machten Dinge gemeinsam. Sie lernte sogar meine Freunde kennen, aber sie waren nicht besonders beeindruckt, was sie sich ausgeschlossen fühlen ließ. Ich war hin und her gerissen zwischen der Zeit mit ihr und mit meinen Freunden. Es ist schwer, wenn man sich entscheiden muss, und sie mochte es nicht, allein zu sein. Ich übersah das Warnzeichen, dass sie keine eigenen Freunde hatte. Ich ignorierte es einfach, ohne zu bedenken, dass es bedeuten könnte, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich versuchte, meine Zeit zwischen ihr und meinen Freunden aufzuteilen, aber irgendwann sagte sie, dass ich nicht genug für sie da sei und meine Freunde ihr vorziehen würde. Um sie glücklich zu machen, hörte ich auf, meine Freunde zu sehen und verbrachte meine gesamte Zeit mit ihr. Ich vermisste sie, aber ich versuchte, die Beziehung zum Laufen zu bringen. Dann zog sie bei mir ein, weil sie nirgendwo sonst hin konnte, nachdem sie aus ihrer Wohnung rausgeworfen worden war. Am Anfang war es lustig, zusammenzuleben, aber bald begann sie, mich schlecht zu behandeln. Was als Scherze begann, wurde zu wirklich gemeinen Kommentaren, die mich sehr verletzten. Mir wurde klar, dass ich meine Freunde brauchte, um damit fertig zu werden, also lud ich einen von ihnen ein. Er konnte nur kurz bleiben, was sie wütend machte. Sie war verärgert, weil er nicht da war, um zu hören, wie sie mich anschrie. Nachdem er gegangen war, gab es Streit. Sie sagte, ich würde mich nicht um sie kümmern. Ich versuchte ihr zu erklären, dass das nicht stimmte, aber sie wollte nicht zuhören. Sie sagte sogar, meine Freunde würden sie nicht mögen. Aber egal, wie sehr ich versuchte, sie vom Gegenteil zu überzeugen, sie glaubte mir nicht. Das war ein großes Warnsignal. Aber zu dem Zeitpunkt lebte sie bereits bei mir und sie hatte keinen anderen Ort, an den sie gehen konnte. Ich konnte sie nicht rausschmeißen, also blieb ich, in der Hoffnung, die Dinge zu reparieren und wieder so zu sein wie am Anfang. Aber es wurde nur schlimmer. Es kam so weit, dass sie begann, mich aus fast jedem Grund zu schlagen. Schließlich sagte ich ihr, dass sie aufhören oder gehen müsse. Es gefiel ihr nicht, dass ich ihr Befehle gab, aber sie beschloss zu gehen und sagte, sie hätte bereits einen anderen Mann und einen Ort zum Bleiben gefunden. Ich wollte nur, dass sie ging, und danach habe ich sie nie wieder gesehen. Dann lernte ich ein anderes Mädchen über dieselbe App kennen, aber sie stellte sich als noch problematischer heraus. Sie war freundlich und still, ganz anders als die erste. Sie schrie nie und ließ mich nie schlecht fühlen. Ich erzählte ihr von meinen früheren Problemen, in der Hoffnung auf Verständnis. Sie versprach, nicht so zu sein, aber sie hatte ihren eigenen Plan, um mir weh zu tun. Sie wollte mich nur benutzen, um zu ihren Eltern zu gelangen, und spielte Freundlichkeit vor, bis sie mich verlassen konnte. Ich erkannte die wirkliche Gefahr nicht, bis sie ihren Bruder einlud, ohne mich zu fragen. Er brachte Drogen mit in mein Haus und verursachte viele Probleme. Nach Monaten voller Spannungen versuchte ich, ihn rauszuwerfen, aber er bedrohte mich. Ich konnte nicht verstehen, wie mein Leben zu einem Albtraum geworden war. Meine Freunde sagen mir heute, dass es ein Fehler war, Menschen so schnell einziehen zu lassen, und ich stimme ihnen zu. Es war dumm, sie nicht besser kennenzulernen, bevor ich mein Zuhause mit ihnen teilte. Ihr Bruder kam immer wieder zurück, richtete Schaden an und stritt sich mit mir, bis ich die Polizei rufen musste. Nachdem er verhaftet wurde, überzeugte sie mich, dass wir umziehen müssten, weil er uns nach seiner Entlassung suchen würde. Sie sagte, ihre Eltern, die im Norden wohnten, würden uns beide bei sich aufnehmen. Ich sprach mit ihnen, um es zu bestätigen, und obwohl sie zögerten, stimmten sie zu. Also kündigte ich meinen Mietvertrag vorzeitig und wir zogen zu ihren Eltern. Aber nur 3 Tage nach unserer Ankunft verursachte sie aus dem Nichts Probleme, was dazu führte, dass ich rausgeworfen wurde. Ich hatte das Gefühl, dass alles gegen mich geplant war, und sie gab mir die Schuld an der Verhaftung ihres Bruders. Ich stand mit nichts da, war in einen anderen Bundesstaat gereist, nur um verraten und verlassen zu werden. Ich beschloss, für eine Weile zu meinen Eltern zurückzukehren. Sie waren froh, mich bei sich zu haben, aber die ganze Situation hatte mich gebrochen. Nach etwa 6 Monaten der Erholung dachte ich darüber nach, wieder allein zu leben. Meine Ex versuchte, mich zu kontaktieren, sagte, es täte ihr leid und sie wolle zurückkommen. Ich ignorierte sie, vermutete, dass auch sie rausgeworfen worden war und nun keinen Ort mehr hatte, an den sie gehen konnte. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ich habe aufgehört, online nach Liebe zu suchen. Von jetzt an, wenn ich jemanden kennenlerne, dann auf altmodische Weise. Ich konzentriere mich auf mich selbst und darauf, was ich will. Meine Freunde waren wütend darüber, wie ich alles hinter mir ließ, aber sie haben mir verziehen. Jetzt erkenne ich, wie sehr ich sie verletzt habe. Seine Freunde wegen eines leeren Versprechens aufzugeben, ist ein Fehler, den ich nicht wiederholen werde. Jetzt geht es mir gut, auch ohne Freundin. Ich habe gelernt, dass es nicht so wichtig ist, in einer Beziehung zu sein, wie ich früher dachte. Wenn ich für immer allein bleibe, ist das in Ordnung. Ich bin lieber allein, als wieder in eine Falle zu tappen. Ich saß unruhig am Tisch. Meine Hände zitterten leicht. Es war mein erstes Date seit langer Zeit. Aber lassen Sie mich ein paar Wochen vorspulen. Ich hatte angefangen, mit einem Mann namens Mark auf einer eher unbekannten Dating-App zu chatten. Diese App war nicht besonders populär, hatte nur etwa 100.000 Downloads. Und ich bin mir nicht sicher, warum ich sie anderen, bekannteren Apps wie Tinder vorgezogen hatte. Vielleicht fand ich Trost in der kleineren Nutzerbasis. Es fühlte sich ruhiger an, weniger überwältigend. Selbst eine durchschnittliche Frau wird auf den großen Plattformen mit Nachrichten überhäuft und ich bevorzugte weniger, aber möglicherweise bedeutsamere Interaktionen. Mark und ich verstanden uns gut und beschlossen, uns zum Abendessen in einem chinesischen Restaurant in der Innenstadt zu treffen. Es wäre unser erstes persönliches Treffen, obwohl wir Fotos ausgetauscht hatten. Ich erinnere mich nicht an den Namen der App, aber sie verlangte von den Nutzern mindestens 3 Fotos und eine kurze Biografie. Man musste auch körperliche Angaben machen. Größe, Gewicht und so weiter. Einige Details waren optional, aber Mark hatte alles ausgefüllt. Er war etwa 1,78 Meter groß, wog rund 90 Kilogramm und hatte einen muskulösen Körperbau. Er hatte dunkles, strubbeliges Haar, einen leichten Stoppelbart statt eines Vollbarts und auffallend weiße Zähne, fast schon unnatürlich weiß. Ich kam etwa 5 Minuten früher im Restaurant an. Glücklicherweise hatte Mark am Tag zuvor einen Tisch für 2 reserviert. Als ich zu unserem Tisch geführt wurde, überkam mich Nervosität. Ich hatte mich immer gefragt, was unangenehmer war. Als Erste anzukommen und allein zu sitzen oder hereinzukommen und von seinem Date bereits beobachtet zu werden. An diesem Abend trug ich Absätze. Ich bin etwas tollpatschig, besonders wenn ich nervös bin. Also war es wahrscheinlich besser, dass ich zuerst da war. Ich setzte mich und die Kellnerin bot mir ein Getränk an. Ich lehnte ab und wollte lieber auf Mark warten. Das erschien mir höflicher. Dann reichte sie mir die Getränke und Speisekarten und bat mich, schon einmal zu überlegen, was ich bestellen möchte. Ich nahm die Karten und begann sie durchzusehen, um mich von meiner wachsenden Anspannung abzulenken. Ich war schon früher in chinesischen Restaurants gewesen. Das war nichts Besonderes für mich. Der eigentliche Grund, dort zu sein, war das Date. Dieser Mann namens Eric. Die Minuten vergingen und Eric tauchte nicht auf. Es war bereits nach 19 Uhr, der vereinbarten Zeit. Ich dachte, es sei kein großes Problem. Vielleicht steckte er im Verkehr fest oder hatte sich verlaufen. Ich war bereit zu warten, selbst wenn er 20 Minuten zu spät käme. Er hätte anrufen können. Schließlich hatte er meine Nummer. Schließlich kam er 10 Minuten zu spät. Ich tat so, als würde ich die Karte studieren, obwohl ich bereits wusste, was ich wollte. Als Eric hereinkam, bemerkte ich, dass er nicht die angegebenen 1,78 Meter hatte. Er schien eher meine Größe zu haben, etwa 1,68 Meter. Das war etwas enttäuschend, aber ich wusste, dass es üblich war, dass Männer online ein paar Zentimeter hinzufügten. Ich beschloss, diese kleine Lüge nicht unsere ganze Verabredung ruinieren zu lassen. Als er näher kam, stand ich auf, begrüßte ihn mit einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange. Die Begrüßung war ungelenk und er wirkte unsicher. Er war gut aussehend, mit markanten Gesichtszügen und einem gepflegten Stoppelbart. Zumindest entsprachen seine Fotos der Realität. Doch von Anfang an lag eine seltsame Spannung in der Luft, etwas Beunruhigendes in Erics Verhalten. Während wir uns setzten, zitterte sein Bein unkontrolliert, als hätte er das Restless-Leg-Syndrom. Das war ziemlich ablenkend, aber ich nahm an, dass er einfach nervös wegen des Dates war. Das Gespräch verlief holprig, mit unangenehmen Pausen. Er stellte Standardfragen. Studierte oder arbeitete ich? Gerade als die Stille zu drückend wurde, kam die Kellnerin und wir bestellten Getränke und Vorspeisen. Das Restaurant war inzwischen gut besucht. Es war etwa 19.20 Uhr und der Geräuschpegel war deutlich gestiegen. Alle schienen Reservierungen zu haben und wir mussten lauter sprechen, um uns zu verstehen. Die Vorspeisen waren köstlich und wir bestellten unsere Hauptgerichte. Während wir aßen, wurde Eric immer unruhiger. Sein Knie wippte so stark, dass es gegen die Tischplatte stieß und unsere Gläser und Teller zum Vibrieren brachte. Er mied Blickkontakt, schaute jedes Mal weg, wenn ich versuchte, ihm in die Augen zu sehen, und hielt meinen Blick nie länger als einen Moment aus. Dies entwickelte sich zu einem der unangenehmsten Dates, die ich je hatte, aber es war noch nicht vorbei. Das Restaurant war jetzt voller Aktivität, jeder Tisch besetzt. Mitten im Essen beschloss ich, auf die Toilette zu gehen. Ich informierte Eric und er murmelte nur eine unverständliche Antwort. Im Badezimmer nutzte ich die Gelegenheit, mein Aussehen im Spiegel zu überprüfen und das zu erledigen, wofür man normalerweise auf die Toilette geht. Als ich zurückkam, passierte etwas Seltsames. Während ich mich unserem Tisch näherte, war Eric noch da, in sein Essen vertieft. Ich setzte mich und plötzlich kam eine Frau von einem Nachbartisch auf mich zugerannt. Sie griff abrupt nach meinem Glas und forderte mich auf, sofort mitzukommen. »Du musst jetzt sofort mit mir nach draußen kommen«, sagte sie entschlossen. Verwirrt blickte ich zu Eric, fragend, was los sei. Doch er sah nicht auf, ignorierte die Situation völlig und starrte weiter auf sein Essen. Ich folgte ihr nach draußen. Sie war etwa so groß wie ich, mit grauen Haaren und schätzungsweise zwischen 50 und 60 Jahre alt. Sie nahm mein Weinglas, öffnete die Restauranttür und zog mich mit nach draußen. Nachdem sie sichergestellt hatte, dass die Tür hinter uns geschlossen war, sagte sie dringend, ich solle verschwinden und niemals zurückkommen. Sie enthüllte, dass Eric mein Getränk vergiftet hatte, während ich auf der Toilette war. Sie hatte gesehen, wie er etwas hineingeworfen hatte, woraufhin es geblubbert und sich aufgelöst hatte. »Geh die Straße runter und schau nicht zurück«, wies sie mich an. Als wir zum Restaurant zurückblickten, sahen wir, wie Eric langsam aufstand und zur Tür schaute. Die Frau schüttete schnell den Wein in einen Blumenkübel vor dem Restaurant und drängte mich, mich im benachbarten Laden zu verstecken. Sie sagte, sie würde Eric konfrontieren, um mir Zeit zu verschaffen, und ich solle sofort die Polizei rufen. Ich rannte in den nahegelegenen Convenience Store, so etwas wie ein 7-Eleven. Ich erklärte dem Angestellten, dass jemand versucht hatte, mich zu vergiften und mir möglicherweise folgte. Er brachte mich schnell in die Lagerräume im Hintergrund und sagte, ich solle von seinem Festnetztelefon aus die 911 wählen. Ich versteckte mich dort, bis die Polizei eintraf. Laut der Frau, die mir geholfen hatte, erzählte sie Eric, ich sei gegangen, und er verschwand einfach. Die Polizei konnte ihn nicht finden, als sie eintraf. Zwar zeigten Überwachungskameras Aufnahmen von ihm, doch sie konnten seine echte Adresse oder seinen Namen nicht ausfindig machen. Die Dating-App konnte weder seinen GPS-Standort noch seine IP-Adresse ermitteln, also wurde er nie gefasst. Ich habe nie den Namen der Frau erfahren, die mich an diesem Abend gerettet hat. Sie war ein wahrer Schutzengel, und ohne ihr Eingreifen möchte ich nicht daran denken, was hätte passieren können. Diese erschreckende Erfahrung hat mir komplett die Lust auf Dating genommen. Es war ein schockierendes und traumatisches Erlebnis, das viel schlimmer hätte enden können. Sowohl der Ladenangestellte als auch die mysteriöse Frau waren entscheidend dafür, mich aus einer potenziell lebensgefährlichen Situation zu retten.